Hallo zur Bildbesprechung, einem Podcast über Fotografie und Bildbearbeitung. Hallo zu dieser Episode von der Bildbesprechung, heute mit meinem Gast Robert Hasmann. Hallo Robert, stell dich mal vor und sag uns, wie du zur Fotografie gekommen bist.
Ja, hallo Martin, servus, danke für die Einladung zum Podcast. Wie gesagt, ich bin der Robert, ich bin Fotograf mit dem Schwerpunkt Natur, Naturfotografie, Landschafts- und Tierfotografie, da im Speziellen. Vieles entsteht auf Reisen, wenn ich unterwegs bin, viele meiner Fotos entstehen auf Reisen. Ich mache Workshops und Fotoreisen und arbeite sonst an Fotoprojekten. Das ist mein beruflicher Zugang zu dem Ganzen.
Cool. Wie hat dir das ergeben, dass du sagst, jetzt lege ich mich ins kalte Wasser oder in den kalten Schnee und warte auf irgendein Tier?
Du mehr oder weniger zufällig. Mhm. Das heißt zufällig nicht ganz, aber ich habe da nie den direkten Plan dahinter gehabt, Fotograf zu werden. Ich wollte mehr oder weniger halt einfach meine Naturbegeisterung betreiben und vieles meiner Fotografie ist aus der Naturbegeisterung heraus entstanden. So war mein Zugang dazu und da ist die Fotografie dabei dann einfach gewachsen.
Cool. Das heißt also, So irgendwie ein bisschen eingestolpert oder es ist wahrscheinlich auch so, wie es bei vielen ist, so aus dem, wahrscheinlich so ein bisschen Hobby und Reisen und dann hat man gemerkt, hey, das taugt mir und dann wird es auf einmal immer mehr und nimmt das Leben immer mehr ein.
Genau wie du sagst, also am Anfang war das halt ein Hobby. Ich war gern draußen in der Natur, ich wollte Sachen festhalten und einfach dokumentieren und da ist halt dann ein bisschen das Fotografieren gekommen. Und das ist dann eigentlich Hand in Hand gegangen, sowohl was das Reisen betrifft, als auch das Fotografieren. Das hat sich zusammen immer weiterentwickelt und ja, so ist dann irgendwann draus ein Beruf, eine Berufung und Leidenschaft geworden. Aber so von heute auf morgen ist da, also ich habe jetzt nie das Ziel mit, weiß ich nicht, 16, 17, 18 gehabt, ich werde jetzt Naturfotograf, Fotografin im Allgemeinen, sondern es ist einfach gewachsen. Dann irgendwann einmal auch gewusst, was ich nicht mag, aber im Prinzip noch nicht so genau, was ich mag. Und da ist die Fotografie dann immer stärker geworden. Mhm. Und ich habe dann ja zuerst im Hobbybereich einfach bin ich da hineingeschlittert und habe mich voll auf die Fotografie mehr oder weniger gestürzt, habe mich, was die Tierfotografie war bei mir ein großer Startpunkt. Ich habe einfach gerne Tiere beobachtet, war gerne draußen in der Natur und so hat das Ganze mehr oder weniger dann begonnen und war dann auch sehr viel unterwegs, mehr Zeit irgendwie draußen verbracht als auf der Uni und so ist halt dann das Ganze gewachsen. Ja.
Cool. Wann hast du dann für dich so, oder warte mal, jetzt sagst du bei der Uni, wann hast du für dich gemerkt, ich würde jetzt nicht, keine Ahnung, ich sage jetzt einmal Elektriker, nichts gegen Elektriker, aber ich würde jetzt nicht Elektriker, sondern ich probiere es mit der Fotografie.
Ja, es war ein schleichender Übergang. Ich habe dann auch noch einen anderen Job gehabt. Das war bei mir nicht so, dass es von heute auf morgen voll gegangen wäre. Einfach was das Finanzielle betrifft, das hat sich irgendwie aufbauen müssen. Mhm. Es ist dann einfach irgendwann der Punkt gewesen, wo ich halt, wie ich vorhin erwähnt habe, gewusst habe, was ich nicht möchte. Also ich war dann irgendwie in der Betriebswirtschaft drinnen, habe im Personalbereich gearbeitet und halt irgendwie so gesehen, ja, das ist alles schön und so, aber so das, was mich erfüllt und das, wo ich wirklich hin möchte, ist es nicht. Habe damals nur in Wien gewohnt und dann ist irgendwann so der Cut mit Wien gekommen, aus privaten Gründen und bin zurück nach Salzburg in meine Heimat kommen. Und ja, dann habe ich mich halt ernsthaft damit beschäftigt, dass ich das Ganze angehe und dass das auch zu meinem Beruf wird und einfach da dann die ersten Schritte gemacht habe. Dann, wie vorher erwähnt, auch noch einen Job nebenbei gehabt, der mir die Freiheiten gegeben hat, dass ich reisen kann und trotzdem, also ich habe jetzt da in dem Sinn soll man sagen, sehr viele Freiheiten gehabt, um unterwegs sein. Wenn ich da war, war ich da, dann habe ich Geld verdient, und wenn ich nicht da war, dann habe ich mir aufs Dann war ich halt fotografieren, dann war es auch kein Problem. Ja, das
Cool.
ist gegangen. Und so ist es dann immer mehr geworden. Und irgendwann hat es dann halt einmal die Entscheidung geben müssen, wie es einfach zeitlich beides nicht mehr gegangen ist. Für was entscheidet man sich und geht jetzt das Risiko ein, dass man es Vollzeit macht, dass man sich voll drauf stürzt und das als seine Hauptsache hat. Und ja, die Entscheidung war dann eh relativ klar.
Cool. Jetzt will ich ja nicht gleich das Negative ausspielen, aber ich sage es einfach. Man sagt ja so, Naturfotografie, da kann man ja nicht leben davor. Wie siehst du das?
Ja, ich kann leben davon.
Cool.
Na, das hört man natürlich immer, ja. Und das hört man, glaube ich, nicht nur bei der Naturfotografie,
Ja, das
sondern
stimmt.
in vielen Bereichen, was irgendwie mit Fotografie wahrscheinlich oder zu tun hat. Und da habe ich auch so ein Erlebnis im Kopf, einfach, wo ich vor vielen Jahren, ich weiß nicht mehr ganz genau, 12, 13 Jahre, so in der Anfangszeit, in den Niederlanden auf einem Fotofestival war, ein Naturfotofestival, und war der Jim Brandenburg, großes Idol oder halt wirklich einer der großen Naturfotografen seiner Zeit für mich, mit ganz, ganz tollen Fotos. Und er hat halt so aus seinem Leben erzählt beim Vortrag und da halt auch gemeint, so, wenn ihn junge Leute fragen, ob sie das auch machen können, damit Geld verdienen, dann sagt er einfach nur, um Gottes Willen, na, lasst es, das geht nicht. Das ist dann auch so gekehrt und hat mir gedacht, coole Motivation, ja,
Ja,
passt.
wo so, yeah, danke.
Aber hat mich ja nie abgeschreckt in dem Sinn, sondern wirklich auch halt zusätzlich motiviert. Und es ist halt auch so, dass man den Atem braucht, da in einer Anfangszeit, wo es halt einfach schwierig ist, das Ganze aufzubauen, dass das nicht von heute auf morgen geht. Ja. Also, das ist sicher so.
Das woanders ziemlich sicher auch so. Wenn ich es mir
Ja.
vorstelle, ich bin ja im Landschaftsbereich selber kaum, aber ich glaube, dass sowas ist, was so was ist, was einfach gut tut und irgendwie so einen Sinn im Leben gibt, könnte man vorstellen. Wenn man so geerdet im wahrsten Sinn des Wortes draußen unterwegs ist.
Ja, es erfüllt auf jeden Fall, und einfach so viel draußen in der Natur sein zu können, sein zu dürfen, so viel tolle Momente erleben zu können, das ist natürlich was einem als Mensch auch sehr gut tut. Und was schon da was Tolles ist, wenn ich mir jetzt oft denke, sicher hat man auch seine Schattenseiten, und das Ganze ist jetzt nicht nur, dass man draußen ist und die schönen Fotos macht. Das ist, wie du wahrscheinlich selber gut genug weißt, dieses eigentliche Fotografieren ist halt nur ein kleiner Teil davon. Aber die Momente, was dann passt und wo man draußen ist, die entschädigen dann auch für das Ganze. Und da kann es regnen, da kann es schneien, da kann das Wetter nur so schlecht sein. Das, glaube ich, ist mir alles lieber, als irgendwo drinnen in einem Büro zu sitzen.
Und nur so, wenn du sagst, du bist so in dem aus dem Wirtschaft, aus der Wirtschaftsecken kommen, da ist wahrscheinlich auch vom Geld jetzt nicht wenig gewesen, könnte man vorstellen.
Wie meinst du in der
Nein, ich sag
Landschaftsfotografie
von da,
oder?
wo es von dem, was du vorher gemacht hast, vor der Fotografie, zu der, wenn man es die Eltern sagt, so ja, ich bin jetzt im Wirtschaftsbereich irgendwo unterwegs und verdiene mehr Kohle, aber ich werde jetzt Fotograf. So, das sagen die Leute wahrscheinlich
Ja.
einfach so.
Natürlich dauert das, und
Ja.
sind, wie du sagst, die Eltern sind da sicher auch ein Grund. Pur lernen was Gescheites im ersten Moment einmal.
Ja, voll.
Nein, aber sie haben da ja das Ganze immer unterstützt, und von dem her, aber wenn sie es nicht immer alles nachvollziehen haben können, war da nie irgendwie so da, dass die Unterstützung nicht da gewesen wäre.
Sehr fein.
Ich war jetzt auch vorher noch nicht so groß in dem Wirtschaftsbereich drinnen. Ich habe da meine Ausbildung gemacht, ich habe auf der Uni das studiert, aber ich habe jetzt da noch keine große Karriere vor der Fotografie gehabt.
Wie schaut das jetzt aus, wenn es jetzt, oder du hast ja sicher so ein nächstes Projekt, was du jetzt durchziehst. Wie ist da so die Herangehensweise?
Ich habe viele Projekte
Okay.
und immer Ideen. Ja, im Moment sind so die Schwerpunkte weiter an einem Projekt, wo ich jetzt schon relativ lang dran bin, wo es um Großraubtiere in Mitteleuropa geht. Ich habe dort zusammen mit zwei Kollegen im vergangenen März ist da das erste Buch von uns erschienen. Es geht um Braunbären in Mitteleuropa, da im Speziellen, und jetzt nicht nur um schöne Tierfotos, sondern einfach generell um die Situation, um das Zusammenleben und die Interaktion auch zwischen den Menschen. Wir haben sehr viel in Slowenien da gemacht, und da war für uns total spannend und interessant, einfach zu sehen, wie 150 Kilometer Luftlinie von Österreich entfernt es eine große Bärenanzahl von 700, 800, 900 Bären gibt,
Was?
und es funktioniert, und einfach nur
Wow.
bei uns ein Bär über die Grenze kommt, dann herrscht das große Chaos teilweise.
Feuer. Wirklich
Und
so viel
jeder,
gibt's da drüben. Wahnsinn.
ja, ich habe es vorher in dieser Form auch nicht gewusst. Es sind Südslowenien drunten, der Beginn der Dinarischen Alpen, was dann runter weiter in den Balkan geht. Und da gibt es noch sehr gesunde Bärenpopulationen oder generell auch was Großraubtiere betrifft. Das ist einfach ein total spannendes Thema, wo ich intensiv dran war und das, was mich auch noch weiter beschäftigen wird. Vielleicht jetzt gar nicht so früh ums reine Bärenfotografieren, sondern einfach um die Thematik dahinter, wie es im Alpenbereich abläuft. Wir haben ja im Moment die Thematik ganz stark mit dem Wolf, wo einige ja zurückkehren. Und ja, ich habe mich da einfach auf ein bisschen in die Reportageschiene gestürzt oder in dem Bereich verlagert und mir angeschaut, wie funktioniert Herdenschutz im alpinen Bereich. Die Schweiz ist da schon um einiges weiter zum Beispiel als wir in Österreich, und war dort mit Hirten auf der Alm unterwegs, bei ihnen oben geschlafen, habe bei ihnen zu Hause, also zu Hause dort, wo die Schafe gehalten werden, das Ganze ein bisschen dokumentiert, und das wird mir weiter beschäftigen. Das wird weiter einfach ein Thema bleiben. Und zum anderen sind es meine Reiseprojekte, wo ich sehr viel unterwegs bin, wo so der Schwerpunkt, grob gesagt, zum einen im Norden bei mir liegt. Ich bin da sehr affin dem Norden gegenüber, Skandinavien, Alaska, Grönland, Island. Das sind für mich faszinierende Gegenden, wo ich sicher weiter ein bisschen projektmäßig unterwegs sein möchte oder werde. Und Neuseeland ist in den letzten Jahren, seit 2016, bei mir dazugekommen. Bin im Moment ein bis zweimal im Jahr unten. Und auch das möchte ich weiter forcieren und zum Abschluss bringen, wie immer genau der ausschaut.
Ja. Ja, das erste sagen, wer die zwei waren, die Christine Sonnwill und der Marc Graf, die habe ich ja schon im Podcast-Interview gehabt. Ich sehe gerade, das war
Genau.
2018, dass ich mit ihr geredet habe, ist schon wieder Zeit her.
Ja, mit Christina haben wir das Projekt mehr oder weniger am Limit, haben wir das Ganze einmal ursprünglich genannt, nicht wegen an Reinhold Messner, sondern weil es um Limits von Lebensräumen von Tieren geht oder gehen soll. Und das hat sich dann recht schnell in Richtung Bär entwickelt.
Cool. Wie ist da so die Herangehensweise, wenn man so an oder mehreren hunderten Bären nachläuft oder hofft, dass man nicht eher über den Weg läuft und auf dem Speiseplan landet? Was gibt es da für Überlegungen?
Ja, also grundsätzlich ist der Bär jetzt an sich der Großraubtier, aber jetzt dem Menschen gegenüber kein gefährliches Tier, weil man einfach sehr an ein paar Sachen hält und mit Respekt gegenüberbringt und einfach halt auch mit der Zeit dann weiß, was man macht. Die Herangehensweise war unterschiedlich. Wir haben zum einen Heiz verwendet, Ansitzhütten oder andere Verstecke, aus denen heraus wir die Bären fotografiert haben. Die werden teilweise von der slowenischen Jägerschaft dort betrieben. Wir haben uns da halt auch dieses Netzwerk aufgebaut. Ohne das Netzwerk ging es auch nicht. Also, natürlich kannst du jetzt einmal durch Zufall Bären finden. Aber im Großen und Ganzen zu sagen, du machst da allein ein Projekt, ohne die Unterstützung von Leuten vor Ort mit dem Wissen zu haben, würde in der Form nicht gehen. Ich glaube, wir sind da zu einem recht guten Zeitpunkt runtergekommen und haben tolle Unterstützungen von einigen Leuten erfahren und haben dann auch diese Verstecke nützen können. Wie ich schon angesprochen habe, es war jetzt nicht nur so, dass wir die schönen Bärenfotos zeigen wollten. Also haben wir halt auch irgendwie probiert, so Fotos zu kreieren, die Story erzählen, die halt einfach irgendwie zum einen zeigen, dass es Bären in Mitteleuropa sind und nicht irgendwo in der Wildnis Alaska, Kamtschatka, Kanada. Von dem her haben wir uns dann da mit Fotofallen geholfen, wo man einfach mit einem Weitwinkel den Bären in einer typischen mitteleuropäischen Landschaft sagen können. Und am Anfang viel Try and Error und ja, nicht nur einmal ist eine Fotofalle auch gefressen worden, oder unter Anführungszeichen gefressen worden. Wir haben da auch Verluste gehabt, aber wir haben auch gelernt mit der Zeit und sind da ein bisschen vorsichtiger geworden. Und diese Fotos sind dann auch entstanden, die was halt die Bären in einem typischen Lebensraum, wie es bei uns sein könnte. Wie zum Beispiel auf einer Alm, wo ich als Kind unterwegs war, in meiner Salzburger Heimat sein kann. Oder einfach auch, wo man halt im Hintergrund ein Dorf sieht oder Straßen, solche menschlichen Elemente einzubauen und nicht auszublenden, das war halt auch Teil davon, damit man halt zeigt, dass das dort nicht die absolute Wildnis ist, sondern dass die einfach in Gegenden leben, wo einfach auch Menschen sind und Menschen leben und wo Menschen den Wald dann nutzen. Das war eine weitere Seite dann und dann halt einfach auf der Birsch. Wir waren einfach unterwegs im Wald, sind durch den Wald gestreift, auf Wiesen herumgesucht, natürlich auch da wieder mit Informationen versorgt worden, wo zum einen, wo es halt Plätze gibt, wo es wahrscheinlich ist, dass wir auf Bären treffen und dann halt auch selber ganz viel Zeit investiert ins Ausspionieren von Plätzen und so war die Herangehensweise im Prinzip
Cool.
bei der Bärenfotografie.
Wie ist jetzt so aus deiner Erfahrung so, wie gefährlich sind jetzt Wildtiere? So jetzt aus der Sicht von einem, keine Ahnung, von einem Familienvater, sag mal. Ich kann meine Kinder nicht mehr auslassen, weil da sind die Bären unterwegs.
Ja, hört man oft. Ja, aus meiner Sicht gibt es da keine ernsthafte Gefahr in diesem Sinne. Aber trotzdem muss man natürlich bedenken, dass es immer wieder zu Unfällen kommen kann. Und die sind in den meisten Fällen einfach halt durch menschliches Fehlverhalten ausgelöst. Und wenn man sich da ein bisschen halt auch die Fälle anschaut, wie gesagt, Slowenien habe ich jetzt einfach ein bisschen besser im Blick, weil ich mich dort intensiv beschäftigt habe. Und der letzte Bärentote ist über 60 Jahre her. Das war ein Unfall. Und das ist auch der letzte tödliche Bärenunfall in Mitteleuropa seit über 100 Jahren gewesen. Oder jetzt dann noch andere Bereiche, wo es in Mitteleuropa, zum Beispiel die Slowakei, Bären gibt, heranzieht. Aber doch kann es halt einfach zu Situationen kommen, wo zum Beispiel ein Hund im Wald einen Bären aufscheucht oder man selbst einen Bären überrascht und dass es dann einfach zu engen Situationen kommen kann, wo der Bär einfach dann auch mit der Situation überfordert ist, überrascht ist und in einen Angriffsmodus übergeht. Weil normal ist der Bär, oder jetzt auch, gilt auch für andere Großraubtiere, haben sie einen starken Fluchtinstinkt auch vor den Menschen und hauen eigentlich meistens vorher ab, bevor man sie zu Gesicht bekommt und sobald sie einen wittern. Also ich glaube halt, da gehört viel Aufklärungsarbeit auch betrieben. Und ich verstehe ja, also was man halt auch gesehen hat, ist, dass das Wissen im Umgang mit Großraubtieren bei uns halt auch ein bisschen verloren gegangen ist.
Ja,
Einfach
absolut.
weil sie nicht mehr da sind und weil sie über Jahre halt ausgerottet worden
Und
waren.
weil Medien, sei es das Kinderbuch, sei es der böse Wolf, sei es irgendwelche Filme, das nicht gerade ins Gute gebracht, also gerückt haben, das ganze Bild.
Ja, klar, das ist Teil davon. Und das sind alles gewisse Vorteile, mit denen diese Tiere ja zu kämpfen haben. Und da hat man halt auch gesehen, zum Beispiel, wenn ich wieder auf Slowenien zurückkomme, dort waren sie nicht ausgerottet und dieses Wissen ist deswegen auch nicht verloren gegangen, beziehungsweise halt irgendwie der Umgang damit erhalten geblieben. Und ja, es funktioniert halt auch deswegen, glaube ich, vor Ort. Weil man einfach den Umgang nicht verlernt hat, weil sie immer ein Teil davon waren und weil man halt einfach auch soll man sagen, der Imker schützt seine Bienenstöcke, der Schäfer schützt seine Herden und die Kinder wissen, dass zur Mittagszeit oder untertags nicht lautlos im dichten Holz herumlaufen sollen, sondern dass sie laut sein sollen. Und das sind halt so Sachen, die sind bei uns verloren gegangen. Ich glaube, da ist viel Aufklärungsarbeit halt auch nötig, um das Wissen oder einfach auch die Ängste nehmen zu können.
So vom kommerziellen Aspekt, wie geht man an so ein Projekt ran? Schreibt man da jetzt Firmen, Magazine, was auch immer an? Oder ist es eher andersrum, dass die mitkriegen, hey, die machen ein Projekt, vielleicht können wir denen quasi eine Story bei uns publizieren?
Ja, es war eigentlich so, dass wir am Anfang das Ganze gar nicht mit dem großen Hintergedanken, dass das ein großes Projekt wird, gestartet haben. Wir wollten einfach einmal Bären fotografieren gehen. Das hat uns halt dann so taugt, dass wir gesagt haben, okay, machen wir ein Projekt aus. Und auch dann haben wir großteils vorfinanziert, großteils einfach vor selbst produziert und es im Nachhinein dann versucht, da zu vermarkten. Wir haben dann während des Projektes natürlich schon ein paar Partnerschaften geknüpft, wo immer wieder mal ein paar Sachen auch finanziell dann gekommen sind. Aber im Großen und Ganzen ist es dann am Schluss oder halt einfach im Laufe der Zeit auch entstanden mit Veröffentlichungen, mit Vorträgen, mit dem Buch und ja, mit Publikationen und Bildverkäufen. Also es war nicht so, dass wir das Ganze auf Auftragsbasis quasi gestartet haben, sondern zuerst halt einfach selber an das Ganze herangegangen sind und das halt auch frei jetzt von Vorgaben einfach nach unseren Ideen umgesetzt haben.
Ja, das ist ja sehr, sehr lässig.
Ja, schon.
Wie schaut's bei anderen Projekten aus, die man macht? Sucht man sich da irgendwas, wo man quasi glaubt, man kann es ja irgendwie zu Geld, meine nicht jetzt primär zu Geld machen, sondern halt auch irgendwie seine Kosten wieder zurückkriegen oder wie immer. Oder ist es so, dass man eher seine Herzensprojekte folgt und dann ergibt sich alles Finanzielle draus?
Ja, natürlich, sehr klar, wenn man das Ganze beruflich macht, muss man halt so den Mittelweg zwischen beiden finden. Es muss halt einfach auch dann am Ende des Tages sie irgendwie rentieren und irgendein Geld überbleiben. Aber mein Zugang ist schon immer so, dass ich die Sachen oder halt großteils die Sachen mache, die einfach, wo mein Herzblut dahinter steckt, die einfach auch gerne machen möchte und ich halt da versuche jetzt nicht, oder halt auch, es eh so ist, dass ich nicht die großen anderen Sachen mache. Für mich ist immer ein Beispiel immer, kriegt man also ich kriege da einfach öfters mal Anfragen, magst du mir nicht die Hochzeit fotografieren oder so irgendwas, du bist eh Fotograf. Und für mich ist das halt irgendwie, na, das kann ich nicht, das ist nicht mein Ort der Fotografie. Und solange es mit meinen anderen Sachen funktioniert, dann bin ich sehr froh, wenn ich das andere auch nicht machen muss, weil es einfach nicht für mich vergleichbar oder die gleiche Art der Fotografie wäre. Von dem her schaue ich da schon immer, dass ich meine Herzenssachen oder die Sachen, was man einfach gern macht, damit verbinden kann, dass man damit auch Geld verdient. Natürlich hat man mit der Zeit halt auch einen kommerziellen Hintergedanken und fragt sich im Vorhinein, wie kann ich das Ganze dann vermarkten oder wie kann ich meine Kosten decken oder das, so, dass da am Ende was überbleibt? Aber ja, es hat ja herausgestellt, dass, also ich glaube, das, was man mit Leidenschaft macht, das macht man gut und dafür findet man dann auch eigentlich oft Abnehmer.
Ja, das kann ich eigentlich auch nur unterschreiben, so.
Ja,
Voll.
schau. Ich glaube, das ist ganz was Wichtiges einfach, dass man sagen, wenn man es halt schon durchzieht, dass man das wirklich auch mit Begeisterung und Leidenschaft macht.
Genau. Cool. Jetzt ist das so, wenn man also auf deiner Galerieseite schaut, da sieht man eben, wenn ich das erste Mal auslasse, eben die Braunbären, so Neuseeland, Lofoten und Island, so alles, und man sich denkt, ja, mei, dort, da kann man ja fotografieren, da ist ja alles schön. Aber du zeigst halt einfach auch, dass eben gerade so mit dem Braunbär-Projekt, dass man ja nicht immer irgendwo ins Flugzeug einhupfen muss, keine Ahnung, oder irgendwo weit weg fliegen muss, sondern auch wirklich daheim, wenn man eben die Leidenschaft dahinter hat, daheim unter Anführungszeichen, auch wirklich sehr coole Fotos machen kann.
Absolut, klar. Also, das ist halt auch ein Vorteil, den man auch nutzen kann, wenn man was zu Hause macht, dann kann man viel öfter an dem Platz sein, dann kann man viel mehr wissen über die Plätze oder Tierarten, das Gleiche dann einfach aufbauen und dann auch zu besseren Fotos kommen. Natürlich, wenn man jetzt, ich reise sehr gern, wie du schon gesagt hast, wie man in meinem Profil dann sieht, aber
Voll.
ich bin ja total gern daheim unterwegs und das ist schon einfach was Tolles, wenn man daheim seine Gegend einfach besser kennenlernt, wenn man da vor der Haustür sich mit Projekten beschäftigen kann und ja, das glaube ich bringt einen dann auch, wenn man sich da reinhaut und intensiver dran arbeitet, gute Fotos, ganz einfach, weil man bei vielen Situationen dort sein kann. Wenn ich jetzt hergehe und nach Island fliege oder egal wohin, dann bin ich halt in dem begrenzten Zeitraum, wo ich dort bin, von vielen Faktoren abhängig, vom Wetter, vom Licht. Und wenn jetzt ein großer Schneesturm eine Woche herrscht, dann komme ich halt vielleicht mit weniger Fotos haben. Wenn ich daheim bin, dann kann ich da einfach so oft hinfahren, bis es passt, bis das Licht passt, bis die Situation passt. Und das ist ein definitiver Vorteil, den man hat. Und ich glaube, wir leben in einer wunderschönen Gegend, die total viel zu bieten hat, ob es jetzt landschaftlich ist oder auch was Tiere betrifft. Ja. Also es gibt sie schon, die wilden Plätze bei uns.
Ja, das denke ich auf jeden Fall.
Und es ist auch, glaube ich, aber man jetzt nicht nur aus der Sicht von einem Fotografen das Ganze sieht, für viele Leute halt auch ein super Ausgleich, wenn man vor der Haustür was machen kann. Und ich glaube, da kann man jeden nur motivieren dazu.
Ja, sehe ich genauso. Wenn du es jetzt aussuchen müsstest, so, du hast jetzt so ein Ticket oder keine Ahnung, wie immer, so zu einer Region, wo war es am liebsten?
Wobei am liebsten, also da gibt's eine Insel, die heißt Ellesmere Island, die ist ganz im Norden Kanadas, in der kanadischen Arktis. Und dort gibt es die arktischen Wölfe. Und das Ganze ist ziemlich abgelegen, aber die würde ich gerne mal fotografieren. Und die Sache ist einfach, das haben wir jetzt ein bisschen angeschaut, man muss da Flugzeuge chartern und hin und her. Und nur die Anreise bin ich damals auf irgendwie 30.000 Dollar gekommen. Okay, ist bei uns auch schön. Nein, aber Arktis wird nicht mehr so. Da gibt es viele Sachen. Ich kenne ein paar Plätze da oben, aber da würde ich schon gern öfters intensiver hin.
Wie ist es jetzt so mit dem, wenn man so mitkriegt, was wir Menschen mit unserer Welt machen und wie jetzt so die Arktis immer kleiner wird, was geht da durch den Kopf?
Ja, das ist schon teilweise bedrückend, wenn man einfach sieht, was es für Veränderungen mit sich bringt. Und da braucht man jetzt auch gar nicht drum herumreden. Man ist da selbst mit seinem eigenen Fußabdruck schon ganz, gerade auch durch das Fliegen, ganz weit vorne dabei. Das ist natürlich auch ein bisschen zweischneidig in dem Ganzen. Aber ja, es ist einfach schon bedrückendes Gefühl, wenn man die Auswirkungen einfach auch erster Hand erlebt und sieht. Und
Ja,
das
ich
bin
denke mir
natürlich.
gerade so wie es bei dir ist, ich meine, es gibt halt die Touristen, die irgendwo hinfliegen oder welche, die meinetwegen auch vielleicht auch mit einem Kreuzfahrtschiff irgendwo in die Arktis fahren, aber so mit dem Ansatz, wie es du verfolgst, was man jetzt so vorstellen kann, wenn man so wirklich merkt, so keine Ahnung, gerade jetzt, wenn man öfter an einen Ort kommt und in einer Region und so sagt, ja, okay, vor 3 Jahren bin ich da noch im Schneekling und jetzt kann ich da die Schneeglöckerl pflücken, das ist wahrscheinlich schon noch mal ganz anderes Gefühl da, wo man das einfach mitkriegt.
Voll, wie du sagst. Also natürlich, mir fällt jetzt da auch noch der direkte Langzeitvergleich, aber ich bin jetzt auch seit 12, 13 Jahren das erste Mal in der Arktis gewesen. Und einfach auch dort, was an die Leute, die dort leben, auch erzählen und das, was man selbst sieht, das ist schon, denkt man schon sehr viel nach, was man mit unserem Planeten anstellen und was falsch läuft. Ist ein bisschen traurig, irgendwie, der ganze Zugang, aber ich glaube, wir müssen halt irgendwie dafür lernen, damit umzugehen und Lösungen finden, die nachhaltig sind.
Auf jeden Fall.
Ja, eine ganz große Herausforderung unserer Generation.
Auf jeden Fall, ja.
Ja. Und einige Freunde von mir oder Fotografenkollegen, die Beispiel einfach die seit mehreren Jahrzehnten oder teilweise 30, 40, 50 Jahren in der Arktis unterwegs sind, diese Erzählungen sind dann nur krasser teilweise. Also das ist das, was man jetzt in seiner eigenen Zeit erlebt hat. Und ja, wenn man sich den Schwund der Lebensräume da anschaut und in welchem Tempo das mittlerweile vor sich geht, dann ist es halt so, dass man, glaube ich, irgendwie einen Weg finden muss, den man, dass halt die Wirtschaft und das Geld nicht immer an oberster Stelle stehen kann, beziehungsweise dass man Wege finden muss, wo der Planet dabei, unser Lebensraum nicht auf der Strecke bleibt.
Voll.
Weil im Endeffekt wir sonst auf der Strecke bleiben.
Sehr, sehr wahrscheinlich, ja. Also Leute, jetzt zu. Und
Ja, es
jeder muss was machen. Es hilft nicht.
klar, es voll so. Jeder kann seinen Beitrag dazu leisten und bisschen einige Sachen einfach auch versuchen zu hinterfragen und zu schauen, ist alles in der Form immer nötig? Ich glaube, dass das in viele Ansätze braucht. Da wird man sicher von der politischen Seite her Aktionen setzen müssen. Da wird jeder auch in seinem eigenen Leben halt ein paar Sachen vielleicht nicht mehr eins zu eins gleich machen können, wie er es nur vor einiger Zeit oder quasi immer gemacht hat.
Das stimmt auf jeden Fall. Cool. Ich hol das wieder zurück in den positiven Bereich. Wobei man darf es halt einfach nicht mehr außer Acht lassen. Es ist jetzt schon
Natürlich, ich
eins vor
glaube auch
12
gerade,
wahrscheinlich.
ja, und ich glaube auch gerade als Fotograf hat man da schon auch Möglichkeiten, Sachen aufzuzeigen und einfach auch, bin ein totaler Fan von der Conservation Photography. Ich würde jetzt nicht sagen, dass meine eigene Fotografie da zu 100% hingeht, aber ich probiere da immer mehr Ansätze auch reinzukriegen. Und da gibt es ganz, ganz geniale Fotografen, die da, also nicht Paul Nicklin zum Beispiel, der einfach, wie sie ihre Fotografie einsetzen, um auf diese Thematiken aufmerksam zu machen, das finde ich schon sehr inspirierend
Kannst du
und
ein paar Worte zu
gewaltig.
Conservation Photography sagen, was du oder was das generell ist? Ich meine, ich habe es eher verlinkt, Wikipedia, aber so von deinem Gefühl.
Da gibt es so, ich weiß nicht mehr von wem, aber da gibt es so diese treffende Beschreibung Conservation Photography. Also was Conservation Photography ist, die Naturfotografie zeigt die Blume vollformatig und blendet alles einfach aus. Und die Conservation Photography zeigt den Bagger, der hinter der Blume steht. Im Endeffekt ist es halt Umweltschutzfotografie oder wo man halt einfach mit Fotos auf problematische Dinge Thema Umweltschutz, Naturschutz aufmerksam macht oder diese Sachen darstellt. Das gibt ganz unterschiedlich, ob das von das Projekte sind, die im positiven Wiederansiedlungsprojekte, die man dokumentiert oder einfach auch das Verschwinden von Lebensräumen dokumentiert und das irgendwie zeigt und einfach ein bisschen den Reportage, Gedanken oder den Reportagestil dahinter in die Fotografie einbaut. Und das finde ich total spannend und versuche ich einfach auch ein bisschen in meine Fotografie einfließen zu lassen. Nicht immer, siehst du, wenn du zum Beispiel jetzt da Profile bei mir anschaust, natürlich, ich zeige viel schöne Bilder, heile Welt, aber gerade einfach auch zum Beispiel zu zeigen, was nicht alles so passt. Oder das ist schon was, wo man als Fotograf auch ein Werkzeug hat,
Eindeutig, eindeutig, ja.
das gut zu adressieren, glaube
Cool. Ja, dem ist gesagt, dass das ja halt wirklich da hat man wirklich was in der Hand, wo man auch wirklich Leute damit erreichen kann. Gerade heutzutage in so einer bildlastigen Welt.
Total, ja. Also, wie du sagst, es ist überall werden Bilder gebraucht, überall werden Sachen mit Bildern unterlegt, erklärt, und Fotos haben da sowohl stehende Bilder als sicher auch bewegte Bilder haben da schon ein enormes Potenzial. Also dieses
Auf jeden Fall.
Visual Storytelling, einfach jetzt Geschichten mit Fotos zu erzählen, das ist schon cool.
Wie wichtig ist da für die generell so der Aspekt so mit Social Media und so? So jetzt allgemein ist weniger als nur auf dem Aufzeigen, sondern so für dich als Fotograf, als, ich nenne es einmal Werkzeug, weil eigentlich ist das ja.
Ja, es ist, glaube ich, schon ein wichtiger Ort, einfach um seine Arbeit publik zu machen und einfach also Arbeit zu zeigen. Ohne geht es ja nicht mehr. Und ich mache ja Workshops und Fotoreisen, und gerade da ist es, glaube ich, auch für mich sehr, sehr wichtig, einfach um immer mit den Kunden in Kontakt zu bleiben, mit Teilnehmern in Kontakt zu bleiben und auch neue zu finden und seine Arbeiten auch zu promoten und zu zeigen. Ich glaube, man hat da, es ist erst ein bisschen zweischneidig. Es ist immer die Frage, wie nützt man es? Ja? Wenn man einfach da mit einem positiven Zugang nützt, dann kann man das schon was bringen. Und gerade als Fotograf denke ich mir, ja, ist es schon wichtig für mich.
Auf jeden Fall. Gibt es irgendwo eine Plattform, die es besonders schätzt zurzeit? Oder ist es eh so, wie man es fast immer hört, so Instagram ist das Tool der Wahl mittlerweile?
Ja, Instagram ist natürlich irgendwie das Tool der Wahl, wie du sagst. Das spielt sich halt sehr viel dort ab. Ich bin jetzt aber auch, das muss halt alles auch gewartet werden. Ich glaube, das
Ja.
weiß eh jeder, und das ist halt auch, das braucht viel Zeit, und man sollte dann auch einfach das investieren, und es braucht eine Regelmäßigkeit. Ansonsten bringt es auch nicht so viel. Und ich habe halt dann auch durchs Unterwegssein und durch die ganzen Projekte nicht jeden Tag immer die Zeit, dort aktiv zu sein. Ich bin aber auch nur auf Facebook, was schon von einigen Fotografen jetzt, glaube ich, die haben sich da schon ein bisschen abgewendet, aber ich glaube, gerade ich habe dort dann einen schönen Freundeskreis, wo einfach im erweiterten Sinn von der Fotografie, denen man irgendwann einmal jetzt dran gehabt hat, und mit denen bleibt man dort in Kontakt, und das schätze ich auch noch. Und ansonsten zeige ich meine Bilder nur zum Beispiel auf 500 Pix. Das ist
Die aktuelle Fotoplattform kann man eigentlich sagen. Was früher Flickr war, ist jetzt 500
ja,
Pix, ja.
genau, sind die richtigen. Da kann man halt die Fotos auch ein bisschen schöner und größer zeigen als auf Instagram am Handybildschirm. Das ist auch was Schönes, und das kommen auch gelegentlich da ein paar Kunden drüber. Das ist andere positive Seiten davon.
Cool. Das hast du ja schon erwähnt, du machst Foto-Workshops und Fotoreisen. Was ist da einerseits für dich der Unterschied zwischen Workshop und Reise und wo kann man oder wie gehst du an die Sache ran?
Also der Unterschied für mich ist, oder Definition halt einfach, die Fotoworkshops sind meistens so 2, 3 Tagessachen, und Großteil davon in Österreich oder im nahen Umland. Also ich mache zum Beispiel am Neusiedlersee was, ich mache am Großglockner im Nationalpark Hohe Tauern dort was, ich mache im Nationalpark Gisäuse Fotoworkshops, aber in Slowenien an der Soča oder in den Dolomiten. Und der Fotoreise ist halt so, eher ist er ein bisschen weiter weg, und dauert auch ein bisschen länger. Die meisten dauern irgendwie so 7, 8, 9 Tage bei mir. Und da geht es auf die Lofoten, von denen ich gestern gerade retourgekommen bin, von einer einwöchigen Fotoreise. Dann Island, Schottland, ein Programm. Aber auch zum Beispiel die Bärenfotografie in Slowenien aus den Heights. Gibt's eine Möglichkeit dazu, die ich anbiete? Ja, solche Sachen. So ist der Unterschied für mich da definiert.
Ist es auch was, was du schon immer gemacht hast oder was du irgendwie einmal gedacht hast, das taugt da, das probiere ich mal aus.
Ja, immer natürlich, natürlich irgendwie nicht, aber es war so, da, wo ich es ernsthaft, das erste ernsthafte Geld damit verdient habe, vom Einstieg da in der Fotografie. Gesagt, am Anfang natürlich selbst viel fotografiert und natürlich auch schon ein bisschen kommerziell, aber halt nur, also nicht aus jetziger Sicht würde ich das nicht relevant nennen. Und ja, vor ein bisschen über 10 Jahren dann den Einstieg da in die Workshops auch gesucht mit einem Partner, meinem Kollegen, dem ja die Firma, die Naturfotowerkstatt habe, wo wir diese Fotoreisen und Fotoworkshops anbieten, der Heinz Zudel ist. Und mit ihm einfach dann auch viel zusammen aufgebaut und die ersten Workshops gemacht. Und so ist das Ganze entstanden. Aber es macht total viel Spaß einfach. Du lernst so viele unterschiedliche Leute kennen, so viele unterschiedliche Zugänge. Und gerade auf den Reisen ist dann halt oft da irgendwie ein bisschen mehr Zeit, einfach auch um mehr über die Menschen zu erfahren. Da bekommt man coole Einblicke und lernt auch dadurch viel kennen. Und das gemeinsame Fotografieren und einfach auch das einfach plaudern über die Fotografie, die verschiedenen Herangehensweisen, gelegentlich ein bisschen fachsimpeln, das gehört halt alles irgendwie dazu und macht da Spaß.
Absolut, absolut. Cool. Sehr cool.
Ja.
Bin ja gerade auf der Seite hängen geblieben. Verdammt. Cool. Was mich auch so interessiert, weil da steht ja, du bist da in Nationalparks unterwegs und da ist irgendwo, ich weiß, jetzt finde ich sicher nicht mehr, so ein Foto irgendwo so im Nichts so erzählt, Schnee drüber mehr oder weniger oder wie immer. Wie bereitet man sich auf sowas vor?
Du meinst jetzt solche Touren, wo man ein
So
bisschen
jetzt
länger abseits
wieder so
unterwegs ist?
Touren so Allah oder bist du da Allah oder bist du da mit irgendjemand anderen unterwegs?
Unterschiedlich. Also ich war teilweise schon allein unterwegs oder bin teilweise allein unterwegs, aber wenn es irgendwie geht, ist es schon toll, wenn man irgendwem anderen hat oder wenn man zu zweit unterwegs sein kann, einfach weil es vieles einfacher macht und auch mehr Spaß einfach macht. Zelt und Schnee, was ich könnte zum Beispiel, ich habe in Norwegen bei den Moschusochsen dort zum Beispiel im Dovrefjell-Nationalpark öfters fotografiert und war dort da einige Male mit dem Zelt unterwegs. Ja, und das ist halt dann einfach richtiger Winter, bei minus 26 Grad draußen zu schlafen. Das ist halt auch, muss man sagen, für einen Campinganfänger ist jetzt vielleicht nicht so geeignet. Also man sollte schon ein bisschen wissen, was man tut, aber das ist einfach so, dass ich mein ganzes Leben einfach immer draußen war und viel draußen gemacht habe. Und von dem her, da hat irgendwie sich die Erfahrung zusammengetragen hat und dass man das dann auch machen kann. Und ansonsten geht man halt heran, indem man viel recherchiert. Sehr einfach. Dann einfach halt ein bisschen anschaut, was erwartet einen oder was sind die Bedingungen, auf die man sich einstellen muss. Dann halt einmal schaut, ist die Ausrüstung tauglich für das, was man machen kann? Wie läuft die Logistik? Wie komme ich wohin? Und ja, dann halt alles Nötige dabei hat, damit man dann vor Ort da fotografieren kann.
Was ist da so das alles Nötige? Weil wahrscheinlich wird man mit irgendeinem Geländefahrzeug einmal in die nähere Nähe fahren, denke ich mal, und dann wird man wahrscheinlich nur mal umpacken und zu Fuß
Ja,
die letzten Kilometer machen.
es hängt halt voll drauf an, von was. Zum Beispiel da bei den Moschusochsen kann man von einer Straße losstarten. Die ganz normale Hauptverbindungsstraßen, kannst du mit einem eigenen Auto dorthin. Und dann hat man so einen Lastschlitten baut, mit dem man dann so ein Pulka nennt sie das Ganze, den man sich hinten anhängt. Da kann man seine ganze Ausrüstung raufstapeln und dann geht man halt auf die Hochebene rauf. Und ja, ist man dann bin meistens also dort mit Ski oder mit Schneeschuhen unterwegs und dann baut man sich halt dort alles auf und richtet sich dort ein. Aber wie gesagt, das hängt halt auch davon ab, wo man was macht. Es ist halt oft so, dass ich oft leider viel zu wenig, aber dass es doch gelegentlich, wenn ich solche Aktionen mache, halt mit Rucksack oder sonst irgendwie und mit einer Anreise zu Fuß verbunden ist. Und wenn es Wenn es irgendwelche Hilfsmittel gibt, die einen näher zu viel bringen, dann nutzt man den natürlich auch, wenn es geht. Zum Beispiel in Alaska drüben auch in einem Nationalpark Bären fotografiert und da lässt man sich halt von einem, also die einzige Möglichkeit ist mit Schiff oder mit einem Wasserflugzeug. Und wir haben uns dort mit einem Wasserflugzeug ausfliegen lassen und da hat man halt dann, das ist dann wirklich halt so eine Stunde mit dem Wasserflugzeug in den Nationalpark, wo halt dann einfach keine Zivilisation mehr ist und man halt dann alles dabei, baut sich dann mehr oder weniger dort ein, weil dann nutzt man ein Wasserflugzeug oder wie immer man das hinkommt.
Cool. Wie ist das? Sagt man dann, in 3 Tagen bin ich wieder an der Stelle und weil ich nicht da bin, schickt es irgendwen oder?
Ja, so ungefähr. So ungefähr. Nein, in dem Fall haben wir ein Satellitentelefon dabei gehabt. Oder gibt ja heutzutage schon die Möglichkeiten, was Sicherheitsequipment betrifft. Aber grundsätzlich macht man sich mal natürlich wieder einen Treffpunkt aus. Und wenn sich an dem dann irgendwas ändert, hat man zum Glück mittlerweile die Möglichkeiten Kommunikation auch dort in der Wildnis.
Cool. Cool. Und vom Fotoequipment, was kommt da so mit?
Ist natürlich abhängig, um was geht, ob es jetzt Tierfotografie oder
Aber
Landschaftsfotografie
sagen wir so, wie
vor.
es jetzt in Alaska ist, wo man sagt, wahrscheinlich Landschaft ist überwältigend, also Weitwinkel, Stativ und Filterbatterie, gleichzeitig aber rennen da Viecher herum, also braucht man irgendwas ganz, ganz Langes. Da wird der Rucksack wahrscheinlich nicht leicht werden.
Da ist alles dabei gewesen. Und also vom Weitwinkel bis zum 500er Tele-Konverter und natürlich sämtlichen Abstufungen dazwischen und mit Solaranlage zum Aufladen der Batterien, damit man halt auch, damit nicht die Batterien dann ausgehen und. Also das kommt natürlich alles mit, aber wie gesagt, das habe ich zum Glück nicht so weit selbst tragen müssen. Ein Flugzeug hin und da kann man dann auch das alles mitnehmen. Und das war natürlich auch so, da ist Elektrozaun dabei gewesen, der rund ums Zelt dort steht. Zum Schutz verwehren, aber man ist in der Region recht empfehlenswert. Ja, und da kommt dann schon einiges an Gewicht zusammen, aber ich glaube, ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube, wir haben insgesamt 700 Kilo ins Flugzeug mit uns selber zuladen können. Das geht sich dann schon aus. Aber natürlich ist einfach alles dabei und mehrere Kameras, Tele, Weitwinkel, Filter, Stative, Video-Equipment, auch teilweise noch und. Natürlich halt auch für die Stromversorgung.
Wow. Ja, da muss man schon an ein paar Sachen denken. Kann man nicht nur schnell zurückgehen ins Hotel.
Genau, ja. Das ist ein bisschen weit.
Ja.
Was man nicht dabei hat, hat man nicht dabei. Und von dem her ist natürlich eine Planung im Vorhinein ganz wichtig.
Cool. Mit welcher Kamera fotografierst?
Ich fotografiere mit Nikon. Ich habe im Moment die D850 und die D5 als Hauptkameras im Einsatz. Ja.
Ist es so, dass man sich irgendwann überlegt, kleiner war vielleicht auch ganz nett, aber gleichzeitig sagt, aber das funktioniert einfach?
Absolut, ja, natürlich war Klärner nett und ich finde es eine tolle Entwicklung, die sich da teilweise im Moment am Markt tut und beobachte es auch mit viel Freude, irgendwann mit leichterem Equipment unterwegs zu sein. Und Gott, was sie im Thema Spiegellose jetzt tut, das ist wirklich gut und ich hoffe sehr drauf, dass das Equipment bald ein bisschen weniger wiegen wird und kleiner ist.
Ja, das glaube ich. Gerade jetzt, wenn man da, wow, irgendwo da draußen unterwegs ist.
Ja, das
Auf
ist
der
echt genügend.
letzten.
Schau, wenn man bei uns am Berg geht oder irgendwas und wenn man da irgendwie ein, 2 Kilo einsparen kann, dann ist das lässig. Dann ist das schon eine tolle Entwicklung.
Auf jeden Fall. Wow. Cool.
Ich hoffe, da tut sie weiterhin einiges. Oder ich bin mir sicher, da wird sie weiterhin
Auf jeden Fall.
einiges tun, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall. Sehr cool. Wenn wir jetzt einmal, oder wo ich sehr davon ausgehe, die Zuhörer einmal Fotos von dir sehen wollen, wo ist am sinnvollsten?
Ja, voll gerne auf meiner Homepage www.roberthasmann.com. Dort gibt es einen guten Einblick in meine Arbeiten. Ansonsten will ich probiere auf, wie vorhin gesagt, Instagram, Facebook und auch 500 Pics einfach immer ein bisschen was von meinen Arbeiten zu zeigen. So halbwegs regelmäßig, wo ich halt gerade unterwegs bin. Das sind sicher die sinnvollsten Orte, meine Bilder zu sehen, oder? Das hast du schon angesprochen. Im letzten März ist mein Buch rausgekommen, gerade wenn das Bärenprojekt jemanden interessiert. Da sind viele tolle Bilder, glaube ich, auch drinnen, neben spannenden Texten.
Wie ist so der Aufbau von dem Buch, von der Idee her? Weil es wird wahrscheinlich jetzt eben, wie du es ja schon ganz am Anfang gesagt hast, ist sicher jetzt nicht der Bildband der reine, sondern also der Reportagestil. Und mit
Klar.
Texten, was ist so der rote Faden durchs Buch?
Also klar, wie du gesagt hast, das ist bei dem Projekt ja nicht nur um schöne Bilder gegangen, deswegen ist das auch kein reiner Bildband, aber es sind trotzdem immer wieder großformatige Bilder drinnen, aber auch halt, mit sehr viel Text, der einfach die ganze Thematik aufgreift und wo halt einfach auch die Thematik, das, was wir erlebt haben, einfach auch so die Gegenüberstellungen, wie funktioniert es woanders, wie funktioniert es bei uns, das findet man da drinnen alles. Und das ist ja irgendwie so im Endeffekt der rote Faden, dass man uns ein bisschen, dass man das Ganze ein bisschen vergleicht und dass man da einfach halt auch Wissen aus erster Hand vermittelt kriegt und nicht von ich habe gehört und der hat gesagt.
Ja.
Einfach von jemandem, der sich halt da länger mit der Thematik beschäftigt hat und mit einigen schönen Bildern
Cool.
hinterlegt.
Sehr cool. Und einen Kalender hast du auch wieder gesehen?
Ja, Kalender gibt es auch gelegentlich. Dieses Jahr über die Alpen, das wird nächstes Jahr ein bisschen wachsen. Den einen oder anderen Verlag da vielleicht ein paar Sachen im Entstehen. Ist auch so ein kleiner Teil, wo man seine Bilder sehr schön zeigen kann und was halt auch zu dem ganzen Teil dazu gehört, ein Teilchen im Radl ist.
Sehr cool. Sehr, sehr cool. Haben wir das vergessen?
Haben wir irgendwas vergessen? Wir haben ja viel geredet. Gibt es nur irgendwas, was dich sonst noch interessiert? Ich glaube, ich habe von
Wenn
meiner Seite.
jetzt wer sagt, er ist so jetzt gerade am Anfang der Fotografie und würde vielleicht sogar seinen Job aufgeben oder so in die Richtung, gibt es irgend so Schritte, wo du sagst, Lessons learned aus meinem Leben, das mache ich jetzt anders?
Ja, ich glaube, im Nachhinein
Ja, im Nachhinein weiß man es immer.
weiß man es immer besser, aber im Endeffekt war glaube ich, ja das Wertvolle, das selber auszufinden und sie einfach nicht, ich glaube, man sollte sie einfach, wenn man sich dazu entscheidet, dann sollte man das ganz machen, ganz oder gar nicht und sie einfach dann halt wirklich da alles geben, voll reinhauen und schauen, dass man Leidenschaft in das Ganze einbringt. Ja, eh schon eingangs erwähnt haben, dass das halt irgendwie dazugehört. Und dann einfach, glaube ich, sein Ding durchziehen und sich da nicht beirren lassen, weil es wird immer wieder Sachen geben oder Leute geben, die einem sagen, dass es nicht geht oder dass man besser was anderes machen soll. Und da braucht man dann halt einfach auch den Willen, das Ganze durchziehen, ein bisschen halt auch die Überzeugung dahinter, dass das, was man macht, dann irgendwann auch Erfolg haben wird. Und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges und halt auch, ja, seine Fehler selber machen und daraus lernen. Es hilft nichts. Und da gibt es so dieses Sprichwort, der ist nur Shortcut in Photography. Und ich glaube, das ist ja recht passend. Es ist halt irgendwie, es gibt keine Abkürzungen. Es ist ein Weg, wo man ewig in vielen Bereichen sonst da, wo man halt einfach viel lernen muss und dranbleiben muss, dann glaube ich, dann können ruhig die anderen sagen, es geht nicht. Kann man nicht leben.
Ja.
Ja. Aber es glaube ich, muss dann einfach auch klar sein, dass es halt, dass einem jetzt nichts geschenkt wird und dass es auch, dass das mit Anstrengungen verbunden sein kann, in den meisten Fällen, mit harter Arbeit.
Cool. Sicher genauso. Sicher, also sehr schön. Freut mich. Cool. Ich glaube, dann haben wir alles.
Ja, voll cool.
Cool. Dann hochoffizielle Verabschiedung. Die an die Zuhörer und Zuhörerinnen. Die ganzen Infos sind natürlich in die Shownotes, also die ganzen Links und die Webseiten Instagram, Facebook und 500px. Könnt ihr direkt draufklicken in euren Podcast-Client eurer Wahl. Und wenn ihr Fragen habt, einfach gern schreiben. Und Robert, dann sage ich jetzt hochoffiziell danke für deine Zeit und für deine Ausführungen und lass dich nicht von einem Bären jausen.
Ja, ich sage danke. Vielen Dank für das Gespräch. Hat mich sehr gefreut und für die Einladung.
Sowieso. Also dann. Gut, ciao.
Ciao, tschüss.